Übrigens, den Zahn-Podcast gibt es auch bei YouTube. Den Link habe ich euch unten in die Beschreibung gestellt.
Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Hallo, mein Name ist Dr. Anja Geißler. Heute hört ihr die 6. Folge vom Zahn-Podcast von Byte. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht um die professionelle Zahnreinigung, vor allem auch unter biologischen Aspekten, die sich ein bisschen von der klassischen Zahnreinigung unterscheidet. Ziel ist es, für uns nicht nur Zahnbelege und schädliche Bakterien zu entfernen, sondern auch die Mundflora nachhaltig zu stärken und die Mundschleimhaut sowie das Immunsystem zu schonen. Ich bin heute mit meiner Premium-Assistentin, langjährigen Mitarbeiterin Lisa hier. Lisa ist seit 15 Jahren bei mir in der Praxis, macht auf höchstem Niveau die Zahnreinigung, die Patientenberatung, nimmt teil an allem, was sich verändert im Laufe der Zeit bei unseren Patienten. Und das Feedback gibt uns recht, es gibt eine unwahrscheinlich hohe Zufriedenheit. Meine Frage heute, Lisa, wie führst du denn eigentlich die professionelle Zahnreinigung durch?
Hallo erstmal. Es fängt an, erstmal mit der Anamnese. Man muss erstmal schauen, was der Patient so mitbringt, wie lange er schon nicht mehr beim Zahnarzt war und welchen Zahnstatus er überhaupt hat.
Genau.
Dann spielt die Gesundheit mit rein. Habe ich irgendwelche Allergien? Habe ich irgendwelche Überempfindlichkeiten?
Richtig.
Diabetes ist ein ganz großes Thema.
Ja.
Ernährung, Stress, Rauchen, Alkohol, wenn der Körper übersäuert ist.
Mhm.
Auch der Darm ist ganz wichtig.
Oh.
Da fallen wahnsinnig viele Sachen rein, die man beachten muss.
Genau.
Das muss man erstmal erfragen.
Die Allgemeinerkrankung, die Lebensphasen und der Schlafrhythmus spielen schon eine unwahrscheinliche Rolle und auch die Wirkung von Medikamenten, die für die Zahngesundheit unwahrscheinlich wichtig sind. Ziel ist es für uns immer, den ganzen Menschen zu betrachten und nicht nur Symptome zu behandeln, sondern auch die Ursachen zu erkennen und anzugehen. Erst wenn wir eine gute und ausreichende Anamnese aufgenommen haben, kommt es zur Durchführung von Prophylaxemaßnahmen. Lisa, grob Überblick. Sag doch mal, wie machst du grundsätzlich einfach mal praktisch gesehen eine Prophylaxe?
Zuerst, wie gesagt, die Anamnese.
Ja.
Und dann erhebe ich erstmal einen Zahnstatus. Wir haben da in der Praxis ein ganz tolles Programm, was meines Erachtens auch gar nicht viele Zahnärzte haben, wo ganz anschaulich für den Patienten dargestellt wird, wie der Entzündungsstatus ist, wo Belege sitzen.
Genau. Ist auch immer ganz cool, weil die Patienten immer sehen, oh, wo stehe ich jetzt mit meinem Entzündungsmodus? Habe ich gut geputzt? Habe ich schlechter geputzt? Wie war ich vor 3 Monaten? Wie war ich vor 6 Monaten? Das ist eigentlich total cool. Alle haben sich dagegen gewehrt in der Praxis am Anfang, aber mittlerweile finden sie es irgendwie cool. Cool.
Ja, allein wegen den 3 Fußpedalen. 4.
Vier.
Aber eins mit 3 Tasten.
Das stimmt.
Genau. Nein. Dann, wenn der Status erstellt ist, kläre ich den Patienten erstmal kurz auf.
Ja.
Einfach, was Sachstand ist, ob eine Parodontitis vorliegt, ob eine Gingivitis vorliegt. Also das ist jetzt typische Zahnfleischbluten. Es gibt ja auch die Streber, bei denen nichts ist.
Ja.
Ein Pressdruck kommt noch dazu und wir klären das dann erstmal und besprechen das. Und dann startet die eigentlich Reinigung.
Mit allem, was dazugehört. Jeder macht das ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben so ein System, so ein komplettes Muster, wonach wir verfahren. Und wir verwenden auch entsprechend biologische Produkte, also die nicht reizend sind, die das Gewebe schonen, die die Zahnoberflächen schonen, den Zahnschmelz schonen, sodass der Patient eigentlich mit einem sehr guten, gut gereinigten Mundgefühl eigentlich aus der Tür geht. Die häufigsten Fehler, Lisa, die dir auffallen bei der Mundhygiene, ne? Wir sehen ja immer wieder in den sozialen Netzwerken, dass viele Menschen ihre Zähne einfach falsch putzen. Woher sollen sie es eigentlich besser wissen? Ich meine, zuletzt kam die Aufklärung im Kindergarten, oder ist das richtig?
Oft.
Ja.
Oft fehlt es auch einfach schon in der Kindheit von den Eltern bei der richtigen Zahnpflege, muss man wirklich sagen. Ein ganz gutes Beispiel, wie man das dem Patienten veranschaulichen kann, ist, wenn man die Zähne einfärbt. Finden Erwachsene jetzt nicht ganz so toll.
Genau.
Darum ganz cool.
Ja.
Ich tendiere auch eher dazu, dass man das im Kindesalter macht.
Im Kindesalter,
Genau. Einfach um mal zu gucken, wo die Belege sitzen. Dem Patienten im Erwachsenenalter zeigst du das eher am Spiegel.
Ja.
Also du siehst ganz genau, wo nicht richtig geputzt wird.
Genau.
Oft werden die Eckzähne vergessen, weil das genau der Richtungswechsel ist. Da muss man dann erstmal aufklären.
Aber das zeigt auch das Computerprogramm eigentlich auch. Da kann der Patient ja auch im Zahnschema ganz genau sehen, wo er Defizite hat. Das könnt ihr darstellen, oder?
Ja.
Ihr kennt euch besser aus als ich mit dem ganzen Programm. Aber wir können es ihm erklären. Es gibt Modelle und es gibt eine Zahnbürste und dann muss man einfach vielleicht auch ein bisschen üben mal.
Genau.
Also das mit dem Kindergarten haben wirklich viele erlebt und dann war das das letzte Mal, dass sie irgendetwas gehört haben über Zähneputzen. Jetzt sage ich, Lisa, deine Bühne, here you go, sag einfach mal, wie macht man's?
In erster Linie kommen die meisten Patienten besser mit einer elektronischen Zahnbürste klar.
Ja.
Wir empfehlen eine Schallzahnbürste, keine rotierende Bürste, weil die einfach fürs Zahnfleisch besser ist und die Zähne besser sauber macht. Mhm. Man kann sich an gewisse Formeln halten. Es gibt diesen Kai, also Kauflächen, außen, innen. Man muss sich jetzt nicht ganz danach richten, aber für viele Patienten ist das ein guter Anhaltspunkt.
Ja.
Was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die tägliche Zahnseide. Wird sehr gerne von unserem Patienten vernachlässigt.
Vor oder nach dem Zähneputzen?
Vor dem Zähneputzen.
Hm.
Weil du vor dem Zähneputzen die Bakterien aus den Zwischenräumen rausziehst und sie dann im übertriebenen Sinne wegputzt.
Mhm.
Genau.
Genau,
deswegen ist es ganz wichtig, dass man das eigentlich vor dem Zähneputzen macht. Es gibt noch andere Hilfsmittel wie Interdentalbürstchen.
Ja.
Da kommt es ganz drauf an, wie groß die Zwischenräume sind.
Ja.
Bei Patienten mit größeren Zwischenräumen empfehle ich tatsächlich die Interdentalbürstchen und die Zahnseide, weil du damit einfach mehr Belege entfernst und die Bakterien in dem Zahnzwischenraum, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, auch einfach nochmal mit rausziehst, was du alleine mit einem Interdentalbürstchen nicht hinbekommst.
Jetzt muss ich aber nochmal kurz zwischenfragen. Interdentalbürstchen gibt es ja ganz viele. Wir haben Interdentalbürstchen aus Gummi, aus Metall. Was empfiehlst du?
Ich in der Praxis bei den Patienten nehme tatsächlich am liebsten die Bürstchen her. Für den Patienten in der Heimanwendung ist aber meistens das sogenannte Easy Pick am einfachsten. Das ist ein Interdentalbürstchen aus Silikon.
Genau.
Da gibt es nicht so viel unterschiedliche Größen und die Patienten kommen damit gut klar, weil es eben nicht so umbiegt.
Und es verletzt ja auch nicht.
Nee,
also
nicht.
Das Metall letztendlich kann auch schon immer mal das Zahnfleisch verletzen und dann, aua, da tut was weh, da piekt was. Das ist, glaube ich, relativ unangenehm. Das war schon mal ein grober Überblick. Was müssen wir noch beachten? Interdentalbürstchen, Zahnseide, was noch?
Die richtige Zahnpasta ist auch wirklich wichtig. Und man darf nicht vergessen, dass in vielen Zahnpasten sehr, sehr viele, sagen wir mal, nicht gesunde Sachen enthalten sind.
Und Schleifkörperanteile.
Und Schleifkörper.
Ganz, vor allem in Zahnpasten,
die einen Whitening-Effekt haben.
Da steht dann immer drauf, die machen weiß. Oh je.
Kannst
du auch Atta-Scheuerpulver nehmen, um den Zahnschmelz kaputt zu machen. Das ist genauso wie bei einer Eiskunstlauffläche, wo du dann mit deinen Schlittschuhen ständig drauf rumscheuerst. Muss man auch hinterher mit dem Polierer drüber. Was haben wir noch? Mundspüllösung? Sagen wir was zur Mundspüllösung?
Ja. Ich bin kein Fan von Mundspüllösungen, vor allem nicht von den handelsüblichen aus der Drogerie oder aus der Apotheke, weil das einfach wahnsinnige Chemiekeulen sind und eher die Mundflora angreifen.
Richtig, genau.
Wenn man mit etwas spülen möchte, bin ich Fan von Wasserstoff, einem 3-prozentigen.
Was nicht so besonders gut schmeckt, aber...
Ja, aber es hilft.
Genau.
Richtig. Und das Beste ist immer noch nach wie vor Öl ziehen.
Öl ziehen. Das ayurvedische Ölziehen, da sind wir wieder bei biologischen Zahnheilkunde und bei der ganzheitlichen, weil es einfach auch einen Detox-Effekt hat. Noch eine Frage, was für Öl empfiehlst du?
Im Endeffekt ist es egal. Es geht alles. Es geht Sonnenblumenöl, es geht Olivenöl.
Die meisten, das ist ziemlich bitter.
Genau, die meisten kommen mit Kokosöl am besten klar.
Ja.
Einfach vom Geschmack her.
Ja. Und es gibt ja richtiges Zahnziehöl zu kaufen.
Ja.
Aber man kann das auch mit Sesamöl machen. Oder es geht Hauptsache darum, dass der Geschmack einigermaßen passt und dass das Öl für einen angenehm ist. Der eine Patient kommt ganz normal zur Zahnreinigung für seine allgemeine Hygiene. Es gibt aber auch Patienten, die spezielle Vorerkrankungen haben, wo es Symptome gibt. Es geht speziell natürlich auch um Parodontitis-Patienten, also Patienten mit einer Zahnfleischerkrankung. Was beachtest du dabei?
Wobei wir wieder beim Status wären.
Mhm.
Ich habe ja meinen Zahnstatus erstellt.
Genau.
Und daraufhin habe ich schon ermitteln können, ob es eine Gingivitis ist. Also sprich ein normales Zahnfleischbluten, wobei normal jetzt wieder relativ ist.
Genau.
Oder ob es sich um eine Parodontitis handelt.
Ja.
Parodontitis heißt immer, es ist ein Knochenabbau vorhanden. Also sprich Zahnfleischtaschen sind vorhanden.
Mhm.
Prinzipiell ist die Zahnreinigung bei fast jedem Patienten vom Ablauf her gleich. Du machst nur unterschiedliche Sachen. Also du machst bei den Parodontitis-Patienten zum Beispiel, gehst du tiefer natürlich in diese Zahnfleischtaschen rein, damit du da die Bakterien, dieses entzündliche Gewebe einfach entfernen kannst. Mhm. Und es gibt bei diesen Patienten dann auch einfach einen häufigeren Recall. Recall heißt bei uns, der Abstand zwischen den Zahnreinigungen muss einfach geringer sein, weil...
Kürzer.
Parodontitis-Bakterien kann man sich so vorstellen, beziehungsweise Parodontitis wie eine chronische Erkrankung. Wenn du die hast, wirst du sie leider nicht mehr so ganz los. Mhm. Du kannst sie nur auf dem Stand halten, auf dem sie halt jetzt gerade ist. Und nach 3 Monaten, ich sage den Patienten immer, ich bringe dieses ganze System durcheinander. Mhm. Die Bakterien wissen nicht mehr, was sie veranstalten.
Super, gut erklärt. Ja.
Und nach drei Monaten haben die sich so weit wieder organisiert in ihrem Biorhythmus und fangen wieder an, den Knochen abzubauen.
Genau.
Und deswegen hat man einfach erstmal diese 3 Monate, wo engmaschig kontrolliert werden muss, ob der Zahnstand so bleibt, ob die Entzündungen so bleiben.
Super.
Und
je
nachdem kann man dann auch beim Parodontitis-Patienten hochgehen vom Recall, also von dem Intervall.
Und das können wir mit unserem Computerprogramm ja alles messen. Und ich sage dann auch immer, also ein Bakterium macht nicht krank, 10 auch nicht, 100 nicht, aber 1000. Die sind halt nach 3 Monaten wieder da und die müssen halt weg, weil sonst machen die krank. Das verstehen die Leute von der Mengenanzahl wahrscheinlich auch. Aber das mit dem System durcheinanderbringen, finde ich schon eine gute Antwort. Ja. Wir haben ja noch mehr Besonderheiten bei Patienten. Es geht um die Allergiker, schwangere Patienten.
Diabetespatienten.
Ja. Unverträglichkeiten.
Mhm.
Na?
Vitamin D-Mangel.
Das auch, ganz wichtig. Was passiert bei Heuschnupfenpatienten? Also Antihistaminika sieht man letztendlich. Also wir sehen die ganze medikamentöse Behandlung bei Heuschnupfenpatienten, bei Allergikern in höchstem Maße. Was passiert mit diesen Sachen vom Heuschnupfen?
In der Regel, überhaupt beim Heuschnupfen, haben die Leute ja Probleme mit Schnupfen, Husten, brennenden Augen. Und wenn der Mund offen ist, hast du eine trockenere Mundhülle.
Ja. Ja.
Und somit ist die Mundhülle automatisch anfälliger für Entzündungen, für Blutungen, für Zahnstein.
Ja.
Und die Antihistaminika trocknen eben auch immer noch den Mund aus zusätzlich.
Mhm.
Und dementsprechend muss man da aufklären und gegebenenfalls sogar Präparate gegen Mundtrockenheit nehmen.
Mhm. Super Idee.
Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es über kleine Pastillen, die man sich in die Wange klemmt oder Sprays oder Gels. Sprays,
genau.
Genau, und da kann man, mit kann man sich ganz gut helfen und die Allergiezeit ganz gut überstehen.
Es gibt ja durch diese Mundtrockenheit viele Schleimhautprobleme, viele Verletzungen, viele Läsionen und durch eben diese fehlende Feuchtigkeit. Und was natürlich auch kommt, ist der Fötor ex ore. Das ist der Mundgeruch, die Halitosis, ganz furchtbar. Viele sagen immer, oh, du riechst aus dem Mund, ganz komisch. Das wollen wir schon verhindern. Und bei Heuschnupfenpatienten haben wir weitestgehend auch einen Nährstoffmangel. Da muss man wirklich dem Patienten sagen, bitte lass doch mal Nährstoffe testen, lass die ganzen Mikronährstoffe, Spurenelemente im Blutbild analysieren. Wie stehst du eigentlich?
Ich könnte mir auch vorstellen, bei den Allergikern, wenn die wirklich einen Nährstoffmangel haben, wir bieten ja auch Infusionstherapie.
Wenn die ein Blutbild haben und sagen, das und das fehlt, mir zum Beispiel die ganzen B-Vitamine oder hochdosiert Vitamin C, dazu sind wir natürlich in der Lage, den Patienten mit Infusionen zu substituieren.
Auch bei Parodontitis-Patienten?
Das spricht dafür, ja, genau, weil die meistens unterdimensioniert versorgt sind. Aber das ist ein anderes Thema, da muss man vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Ist vielleicht ein Thema für die nächste Folge vom Podcast. Diabetes, aber auch schwangere Patienten. Du hast da sicherlich einen ganz anderen Blick auf die Verhältnisse bei jungen Frauen, bei Frauen, die schwanger sind. Was fällt dir auf?
Es ist erstmal ganz wichtig, in der Schwangerschaft zum Zahnarzt zu gehen und vor allem auch zur professionellen Zahnreinigung. Ja. Eine Schwangerschaft ist für den Körper ein wahnsinniger Hormonwirrwarr. Und du hast in der Schwangerschaft auch einfach mehr Blut. Und somit bist du anfälliger für Gingivitis, also wiederum für Zahnfleischentzündungen. Mhm. Und diese Zahnfleischentzündungen sind nicht toll für die Mama, aber auch für das ungeborene Kind. Da gibt es echt viele Zusammenhänge mit Frühgeburten. Also man sollte das wirklich nicht außer Acht lassen.
Fehlgeburten.
Genau. Und man muss auch dazu sagen, dass so ein Baby ohne Parodontitis verursachende Bakterien auf die Welt kommt und ohne Karies verursachende Bakterien.
Ja,
und in der Regel die ersten Menschen, die dieses Kind anstecken, die Eltern sind. Deswegen kläre ich die Eltern, beziehungsweise die Mütter vor allem, immer auch schon mal auf,
sehr gut,
dass man aus diesem Grund nicht vom selben Löffel essen sollte und den Didi zum Beispiel auch nicht abstecken sollte.
Weil es ist nicht ansteckend.
Genau. Oder zumindest die Ansteckung so weit wie möglich rauszieht und auch die Großeltern ein bisschen in die Schranken weist.
Diese hormonellen Veränderungen in der Mundhöhle, wie sieht das Zahnfleisch aus?
Also es ist ja nicht bei jeder schwangeren Patientin so, dass die grundsätzlich Zahnfleischprobleme hat. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das Zahnfleisch einfach geschwollen.
Ja.
Das blutet wahnsinnig. Mhm. Oft tut es auch weh. Ja. Umso geschwollener das Zahnfleisch ist, umso offener, so kann man sich das vorstellen, ist die Eintrittspforte für Bakterien in das System.
Diese Blutungsneigung hängt einfach mit den hormonellen Veränderungen zusammen, die bei der Frau im Körper stattfinden. Das stellt man immer wieder fest. Das ist auch schwankend. Das hängt einfach vom Trimenon ab. Wann die Schwangere zu uns kommt, können wir die unterschiedlichen Blutungsareale schon erkennen und sagen, das ist rückläufig oder da ist jetzt ein bisschen mehr vorhanden als im ersten Trimenon zum Beispiel.
Auch in der Stillzeit.
Oh, stimmt.
Ja.
Habe ich total vergessen.
Es kann Stillzeit. Auch in der Schwangerschaft gar nichts sein.
Ja.
Und in der Stillzeit
stimmt.
Gibt alles.
Genau.
Alles und nichts.
Passiert was mit der Mundtrockenheit bei den Schwangeren?
Ja, Veränderungen im Hormonspiegel können durchaus die Mundtrockenheit bzw. den Speichelfluss beeinflussen. Und da die ganze Schwangerschaft ja ein komplettes Hormonwirrwarr ist.
Wirrwarr ist,
Kann es durchaus vorkommen, auch in den Wechseljahren.
Nächster Aspekt, Wechseljahre, hormonelle Veränderungen.
Ja.
Sollten die Zuhörer oder jeder, der sich dafür interessiert, Anzeichen von hormonellen Veränderungen im Mundraum feststellen, dann ist es natürlich immer ratsam, einen Zahnarzt oder einen Arzt zu konsultieren. Eine professionelle Bewertung kann helfen, die genauen Ursachen zu ermitteln und geeignete Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen. Regelmäßige Zahnarztbesuche sind wichtig, um mögliche Veränderungen wirklich frühzeitig festzustellen. Nächster Punkt. Ganz interessant, beobachten wir immer mehr, was passiert, wenn Patienten mit den Zähnen pressen oder knirschen.
Ich sehe mehrere Sachen. Ganz oft sind die Zähne abradiert. Abradiert bedeutet abgeschliffen. Du siehst einfach Schleiffacetten.
Ja.
Und man sieht auch am Zahnhalteapparat, sprich am Zahnfleisch, wie so Girlanden. Also du siehst, dass zu viel Druck drauf ist.
Ja.
Und das wirkt sich aufs Gewebe aus.
Ja.
Daraufhin hast du dann wie so eine Überbelastung, was wiederum für das Zahnfleisch und auch für die Zähne nicht gut ist.
Wir sagen immer dazu, das Gewebe ist so richtig aufgetrieben, inklusive des Knochens und inklusive der Schleimhaut. Und das ist ein ganz typischer Effekt durch Pressen und Knirschen. Was haben wir noch?
In extremen Fällen kann es wirklich auch so weit führen, dass sogar Zähne ausfallen können. Und auch eine Parodontitis, also sprich Zahnfleischtaschen, durch extremes Pressen entstehen kann.
Leider ist das so, das stimmt.
Mhm. Also da hat der Patient wirklich eigentlich keine erbliche Vorbelastung oder sonstiges, sondern er presst einfach so wahnsinnig, dass eine Parodontitis und eine Zahnfleischentzündung entsteht.
Mal abgesehen von den Symptomen, die das Kiefergelenk dann nachher noch betreffen, gibt es natürlich schon Lösungen dafür. Die betreffen Zahnschienen, die betreffen Stressbewältigung, die normale zahnärztliche Behandlung, Vermeidung von Stimulantien, Physiotherapie. Wir wissen, dass Zähneknirschen schwerwiegende Auswirkungen auf die Zahngesundheit haben können und auch natürlich auf das Zahnfleisch. Und bei Verdacht auf Bruxismus, so heißt das im Fachdeutsch, sollte unbedingt ein Zahnarzt konsultiert werden, um die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen und weitere Schäden zu vermeiden. Lisa, ganz interessantes Thema, Stress, Stressbewältigung. Was tritt am Zahnfleisch auf? Wie kann man das erkennen?
Stress ist ja wiederum was sich auf den ganzen Körper ausschlägt. Wiederum die Patienten zum Zähneknirschen, zum Zähnepressen animiert. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man zu viel Stress hat, wird Cortisol ausgeschüttet.
Genau.
Und Cortisol wiederum beeinflusst den ganzen Körper,
die entzündlichen Prozesse.
Die ganzen entzündlichen Prozesse, genau. Mhm. Und was man bei Stress auch nicht außer Acht lassen darf, man hat da nicht so Lust, die Zähne zu putzen oder seine Mundpflege so durchzuführen, wie man es eigentlich tun sollte, sondern legt sich dann vielleicht abends einfach gleich ins Bett.
Mhm.
Somit ist Stress schon auch ein ganz großer Faktor, den man bei uns beachten muss. die meisten Patienten sind mittlerweile leider Gottes doch sehr gestresst.
Mhm. Interessant, weil es entsteht ja dann meistens auch eine Gingivitis. Was ist der Unterschied zwischen einer Gingivitis, also einer normalen Zahnfleischentzündung, lokal oder generalisiert, und einer Parodontitis, einer Zahnfleischerkrankung?
Also Gingivitis ist oberflächlich. Das ist auch reversibel. Das kriegst du in den Griff. Mit der richtigen Mundpflege, mit einer professionellen Zahnreinigung bekommst du das gut in den Griff. Und es sind keine Zahnfleischtaschen entstanden, sprich kein Knochenabbau. Bei einer Parodontitis schaut das schon anders aus. Da ist tatsächlich schon der Knochen in Mitleidenschaft gezogen und der Knochen, der halt einfach weg ist, der kommt leider auch nicht wieder. Und das ist eben die chronische Variante.
Was ich immer sehe, Stress beeinflusst die Ernährung, weil das Essverhalten auch völlig anders ist. Mit Gewohnheiten wie Burger, Pommes, alle möglichen, alles was schnell geht, alles was industriell verarbeitet ist. Und
ja, oder das was wirkt man sich halt natürlich einfach mal so zwischendrin, zwischen die Kiemen schiebt.
Zucker spielt eine wahnsinnige Rolle und das sieht man auch immer wieder am Zahnfleisch. Und natürlich Zucker führt zur Karies. Wir wissen, dass langfristiger Stress die Immunantwort beeinflussen kann, dadurch auch leichte Entzündungen entstehen. Es gibt natürlich auch psychosomatische Auswirkungen, das darf man nicht vergessen. Zahnfleischentzündungen können psychosomatische Dimensionen haben. Erkrankungen im Mundraum können auch den Stress verstärken, was zu einem Teufelskreis führt. Das darf man nicht außer Acht lassen. Bidirektionale Beziehung, sagen wir auch immer dazu. Was empfiehlst du denn unseren Patienten zur Stressbewältigung und zur Verbesserung der Mundgesundheit?
In erster Linie, dass sie auch in stressigen Phasen auf ihre Mundgesundheit achten sollen und aufs Putzen.
Richtig.
Gerne auch eine Schiene tragen, damit man die Zähne eben nicht zusammenbeißt. Zahnseide nach wie vor. Ganz, ganz wichtig. Und es gibt auch noch andere Sachen, die man machen kann außerhalb des Mundes. Zum Beispiel Yoga, Meditationen, Sport. Oder irgendwelche Entspannungsmethoden in den Alltag integrieren.
Die ganze Kaskade, genau.
Genau, und möglichst auf Zucker verzichten, auch wenn es schwerfällt für die meisten. Und Vollkornprodukte, Gemüse.
Das also fällt einfach in der Praxis schon sehr schwer mit dem Zucker, das müssen wir sagen. Aber das ist nun mal so.
Nicht allen.
Da auch nicht immer die besten Vorbilder. Nicht allen, ja, das stimmt. Unser Lieblingsthema, Lisa, chronische Zahnfleischerkrankungen und deren Therapie ohne chemische Keule. Was sagst du dem Patienten glasklar, was hier total wichtig ist, um so eine chronische Zahnfleischerkrankung in den Griff zu bekommen?
Prophylaxe?
Ja.
In der Regel erst, auf jeden Fall erstmal alle 3 Monate.
Ja.
Genau.
Mhm.
Und dann je nach Verlauf der Parodontitis, eben auch öfter. Was auch ganz wichtig ist, nochmal Thema Mundspüllösungen, wirklich sollten die Patienten darauf verzichten.
Ja, weil viele denken immer, ich habe eine Parodontitis, ich muss Mundspüllösung machen. Und das ist ein völliger Bullshit, weil Mundspüllösungen machen nämlich Bluthochdruck. Das wissen auch die wenigsten.
Es gab ja damals so eine schöne Werbung von Listerine.
Ja.
So in der Art, du brauchst keine Zähne zu putzen, sondern die Listerine sprengt alles ab.
Ja, richtig.
Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen der Mythos, wobei wir auch wieder beim Öl ziehen werden.
Ja, nach wie vor.
Anja, es gibt ja viele Ansätze in der Therapie chronischer Zahnfleischerkrankungen. Mhm. Du hattest doch eine Veröffentlichung zum Thema Mikronährstoffe und Parodontitis.
Und da sind wir wieder dabei, dass wir den Patienten einfach doch mal versuchen sollten zu substituieren, zu supplementieren. Das heißt also ihm Hilfestellungen geben, weil er vielleicht doch irgendwo einen Mangel hat an Mikronährstoffen, an Vitamin A, an Vitamin C, an Vitamin E, an D, an K2. Das sind so essentielle Dinge, die wir brauchen in unserem Körper, um auch unser Immunsystem, unser Abwehrsystem zu stärken. Und da kann man so viel tun, zum Beispiel Vitamin A schützt die Mundschleimhäute vor der Austrocknung und unterstützt auch das Immunsystem, dass es dann gegen Entzündung gestärkt ist. Dann das Vitamin C. Vitamin C ist ein ganz wichtiges Antioxidant, also ein Entgifter vom Prinzip her, das nicht nur hilft, Entzündungen zu reduzieren, sondern eben halt auch die Wundheilung fördert, was für uns ganz wichtig ist. Und in letzter Zeit sehr, sehr hoch gehypt ist das Vitamin D.
Ne? Richtig, Vitamin D. Ja. Wir machen Vitamin D-Testungen.
weil keiner sollte ein Vitamin D nehmen, ohne vorher einen Test zu machen. Der Spiegel ist entscheidend, wie viel Vitamin D man gibt. Und Vitamin D sollte immer eingenommen werden mit K2 und mit Magnesiumglycinat, damit es besser bioverfügbar ist und besser in den Körper eingebaut wird. Das ist immer so mein Statement zum Vitamin D3.
Hast du was vergessen?
Was?
Als Ölform.
Oh, stimmt. Vitamin D wird nur in Ölform aufgenommen. Und wir erleben immer bei unseren Patienten, ich habe eine Tablette einmal in der Woche. Es wäre gut, wenn man das mit der Ernährung aufnimmt und wenn man es täglich nimmt, um einen gewissen Spiegel kontinuierlich zu erhalten im Blut. Das wäre mein Statement zum Vitamin D. Bei den Mikronährstoffen wäre mir wichtig, dass man nicht einfach irgendwo im Wochenmarkt oder auf einem Bazar diese Sachen zusammenkauft, sondern sich einfach informiert. Vor allem bei Herstellern, wo eine gewisse Naturreinheit gegeben ist, wo mikrobiologische Tests vorgenommen worden sind, wo die Inhaltsstoffe wirklich bekannt sind und auch deklariert sind. Das ist ganz wichtig, denn sonst kann man auch viel Schaden damit anrichten. Lisa, du machst gerade eine Ausbildung zum Mikronährstoffberater. Was hast du denn bisher so gelernt und auch an Erfahrung gemacht?
Da gibt es wahnsinnig viele Nährstoffe, die wichtig sind. Für uns sind jetzt ganz essentiell die Omega-3-Fettsäuren.
Genau, richtig.
Die spielen eine ganz wichtige Rolle in der antientzündlichen Therapie bei Parodontitis. Sie verringern Entzündungen im Zahnfleischgewebe und unterstützen dessen Regeneration bei fortgeschrittener Parodontitis. Die Omega-3-Fettsäuren kommen aber natürlich auch in Lebensmitteln vor, wie zum Beispiel Lachs, also Meerfisch oder auch Leinöl.
Und da gilt es immer zu beachten, Leinöl sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden und in einer braunen Flasche, weil das Leinöl sonst zerfällt mit seinen Inhaltsstoffen, mit seinen Zusatzstoffen. Ganz wichtig zu beachten. Zu den Omega-3-Fettsäuren gab es Studien und diese Studien zeigten eine Verringerung von Zahnfleischblutungen, verbessertes Zahnfleischgewebe und einen besseren Zustand der Zahnfleischtaschen allgemein bei Patienten, die Omega-3-Fettsäuren einnehmen. Omega-3-Fettsäuren senken nämlich pro-entzündliche Substanzen, also Substanzen, die bei uns in dem Körper Entzündungen hervorrufen, und erhöhen anti-entzündliche Substanzen, im Fachbegriff die Interleukine. Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA tragen zur Hemmung des Knochenabbaus bei.
Es ist darüber hinaus wichtig zu beachten, dass auch eine ausgewogene Ernährung essentiell ist.
Ja.
Wobei man auch wieder dazu sagen muss, dass in vielen Lebensmitteln mittlerweile keine Nährstoffe oder wenige Nährstoffe drin sind.
Ja.
Somit musst du fast Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
Die Qualität nimmt unwahrscheinlich ab. Sicherlich auch, weil viele Lebensmittel sehr hoch verarbeitet sind. Und das ist ja das nächste Thema. Bin ich bereit, an Zeitaufwand zu betreiben, um mich letztendlich gesund zu ernähren und zum Beispiel frisches Gemüse zu kochen? Und ich gucke mal auf den Beipackzettel, wie viel Zucker ist denn da zum Beispiel drin? Das ist unser ganzheitlicher Ansatz zur Förderung der Zahngesundheit. Wir machen nicht nur die Zähne sauber, sondern wir schauen auch hinter die Kulissen und sagen, es gibt Strategien, wie wir das Immunsystem stärken. Dementsprechend auch die entzündlichen Prozesse halt versuchen einzudämmen. Ich sag immer, der Säurebasenhaushalt für uns ist eine ganz wichtige Geschichte in der Zellregeneration. Lisa, du kannst dich da noch entsinnen, wie wir angefangen haben, die pH-Wertmessung zu machen. Da hat sie mich groß angeguckt und gesagt, warum wir machen das jetzt? Das erkläre ich dir.
Ja, wenn der pH-Wert zu sauer ist, führt er zu einem erhöhten Entzündungspotenzial. Ein niedriger pH-Wert in der Mundhöhle, der als sauer betrachtet wird, kann verschiedene Auswirkungen auf die Mundgesundheit haben. Der normale pH-Wert des Speichels liegt typischerweise zwischen 6,2 und 7,6.
Ja.
Ein Wert unter 7 wird als sauer angesehen. Bakterielle Aktivitäten, bestimmte Bakterien im Mund können Säuren produzieren, die den pH-Wert senken. Auswirkungen eines sauren pH-Werts
sind einfach ein entzündetes Gewebe. Und da setzen wir immer an. Schau doch einfach mal. Wir haben auch durch den sauren pH-Wert Erosionen. Das kannst du besser erklären. Was sind Erosionen am Zahn?
Erosionen sind im Endeffekt Schmelzdefekte. Da wurde einfach aufgrund von zu viel Säure im Mund der Schmelz angegriffen. Man sieht das dann wie so kleine, ja, wie so runde Schmelzstörungen. Da siehst du richtig, wie der Schmelz ab ist.
Wie ist das eigentlich beim Zähneputzen? Ab wann darf ich Zähne putzen nach dem Essen? Das ist auch ein ganz interessanter Fakt.
Ja, also ich rate immer, mindestens eine halbe Stunde zu warten. Man kann die Zeit ein bisschen reduzieren, wenn man Wasser zum Beispiel dazwischen trinkt oder auch mal einen Kaugummi kaut.
Neutralisieren.
Genau, aber tendenziell würde ich immer erstmal eine halbe Stunde einhalten, bevor ich die Zähne putze.
Nach dem Essen. Ein ganz anderes wichtiges Thema ist der Diabetes. Diabetes kann sich auf die Zahngesundheit auswirken. Da gab es auch eine Studie mittlerweile und von der Akademie Praxis und Wissenschaft ist es auch belegt. Die betroffenen Regionen im Mundraum sind natürlich das Zahnfleisch, das Parodontium, also der gesamte Zahnhalteapparat, sowie der Kieferknochen. Menschen mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko für Zahnfleischentzündungen und für eine Parodontitis allgemein. Wir haben früher auch Parodontose gesagt. Lisa, wir haben ja relativ viele Patienten mit Diabetes. Was sagst du zu ihnen? Was sollen sie machen?
Eine regelmäßige und gründliche Zahnpflege ist das A und O. Mhm. Zweimal täglich sollten die Zähne geputzt werden und mindestens einmal am Tag die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder einem Zwischenraumbürstchen gereinigt werden.
Ja.
Bei der Verwendung von Mundspülung sollten sie darauf achten, dass diese keinen Alkohol enthalten. Wobei wir, wie gesagt, von Mundspülungen im herkömmlichen Sinn abraten.
Richtig.
Zusätzlich sollte jedes Jahr mindestens eine Kontrolluntersuchung bei zahnärztlichem Fachpersonal sowie 2 bis 3 professionelle Zahnreinigungen erfolgen. Mhm. Ein gesunder Lebensstil trägt ebenfalls entscheidend dazu bei, einer Parodontitis vorzubeugen.
Ja.
Rauchen Sie nicht, vermeiden Sie möglichst alkoholische Getränke, achten Sie auf ein normales Körpergewicht.
Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz einfach manchmal. Lisa, nochmal ganz dezidiert. Was sagst du zum Patienten, Zahnreinigung, Vorsorge?
Die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit sowohl in der professionellen Zahnreinigung, in der Kontrolle beim Zahnarzt, auf seinen Mikronährstoffhaushalt sollte man achten. Mhm. Man kann das nicht pauschal sagen. Du kannst nicht sagen, jeder Patient einmal im Jahr, das funktioniert nicht. Das ist immer ganz individuell. Die Lebensgewohnheiten sollte man sich anschauen, beeinflussen das nämlich auch entscheidend. Deswegen ist dieser starre 12-Monats-Rhythmus, der von der Krankenkasse vorgegeben wird, sehr fragwürdig.
Es geht ja immer darum, wir haben Karies, wir haben Zahnfleischerkrankungen und dementsprechend ist es auch abhängig, wie oft sollen die Patienten ihre Zähne professionell reinigen lassen und was sie selber tun können. Da muss man individuell darauf eingehen. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hält die professionelle Zahnreinigung für einen elementaren Bestandteil eines Gesamtkonzepts zur Vermeidung von Karies und Parodontitis. Was passiert, wenn man keine professionelle Zahnreinigung macht? Werden diese hartnäckigen Belege nicht professionell entfernt? Greifen die Bakterien ab einer gewissen Zahl den Zahnschmelz und auch das Zahnfleisch an? Karies und schmerzhafte Zahnfleischentzündungen sind die Folge. Die professionelle Zahnreinigung entfernt Belege schonend und dennoch effizient. Wir in unserer Praxis verfolgen mit unserem Konzept einen ganzheitlichen Ansatz in Form von Ernährungsberatung, Empfehlung von Supplementierung und Infusionstherapien zur Stärkung des Immunsystems. Putzen Sie Ihre Zähne. Das war der Zahn-Podcast von Byt, Folge 6, Zahngesundheit, Mundpflege, professionelle Zahnreinigung. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, dass ihr weiter unseren Zahn-Podcast verfolgt. Ich bedanke mich vor allem ganz besonders bei Lisa, meiner langjährigen Prophylaxe-Mitarbeiterin, die mir immer treu zur Seite steht und wirklich ein gutes Händchen hat in allem, was sie tut. Und wir sehr dankbar sind, dass sie schon seit vielen Jahren bei uns arbeitet. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen informatives Wissen generieren konntet. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Informationen verlinke ich euch in den Shownotes. Gebt uns ein Like, gebt uns Sternebewertung, whatever you want. Hier war der Zahnpodcast von Byte mit Dr. Anja Geißler und Lisa Huber.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Tschüss.